SWR Kultur. Gast vor 8.
Arno Frank ist Journalist und Schriftsteller, stammt aus Kaiserslautern, war lange bei der Taz in Berlin und schreibt heute für den Spiegel. 2017 erschien sein erster Roman, so und jetzt kommst du, über seine abenteuerliche Kindheit und Jugend. Und nun gibt es ganz neu den dritten, Ginsterburg. So heißt eine fiktive Kleinstadt, deren Alltag in den Jahren 1935, 1940 und 1945 Arno Frank beschreibt. Und beim Lesen, so viel kann ich schon mal sagen, lernt man eine ganze Reihe von Menschen kennen, die man nicht so schnell vergessen wird. Willkommen bei SWR Kultur, Herr Frank.
Danke für die Einladung, Herr Lechner.
Bei Ihrem vorherigen Roman, Seemann vom Siebener, da war es noch ein Tag im Freibad, jetzt also 10 Jahre Nazi-Zeit. Warum wollten Sie sich in die begeben?
Ich bin Jahrgang 1971. Ich habe mich damit schon immer beschäftigt. Ich fand das immer interessant, war auch fasziniert davon und vor allem von der Gewaltgeschichte der Kultur, der ich ja auch angehöre. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich habe natürlich familiäre Verbindungen und Tunnel und Kanäle in diese Zeit, ob das Erzählungen von Großeltern und so weiter sind. Und das ist etwas, dem ich gerne nachspüren wollte. Und ich musste erst die, ich würde sagen, literarischen Mittel mir drauf schaffen, um das in Angriff zu nehmen, weil man nicht leichtfertig über diese Zeit schreiben darf, finde ich.
Es gibt unter Ihren Figuren glühende Nazis und Karrieristen, andere verstummen eher oder arrangieren sich. Und ich hatte das Gefühl, Sie wollen nicht nur davon erzählen, sondern schon auch verstehen, warum jemand den einen oder anderen Weg einschlägt. Haben Sie Antworten gefunden?
Sie haben recht. Das war einer der Hauptgründe, das schreiben zu wollen. Es ist schön, dass Sie das sagen, denn wir urteilen so schnell und so leicht und auch so verständlich von unserer heutigen Warte aus über die Menschen damals. Warum sie getan haben, was sie getan haben, warum sie gelassen haben, was sie gelassen haben, warum sie zu Tätern wurden oder einfach nur Mitläufer waren. Und das hat mich immer interessiert. Es gibt diesen Satz von Brecht, wo waren all die guten Menschen, als ihre Nachbarn in den Tod gingen? Und das wollte ich tatsächlich herausfinden und ich wusste es vorher noch nicht. Das heißt, ich habe ein Ensemble an Figuren, die ich in diese Stadt setze und habe mich von denen überraschen lassen wollen, wie und auf welche Weise es ihnen gelingt, dem Regime, den Versuchungen der Barbarei zu widerstehen oder eben nicht. Und die allermeisten, wenn ich das verraten darf, lassen sich tatsächlich vom einen oder anderen Aspekt der autoritären, rechtsradikalen, nationalsozialistischen Regierung korrumpieren. Und ich wollte nachspüren den Pfaden, auf denen das geschieht.
Nun ist diese Stadt fiktiv, Ginsterburg, aber es steckt ja zweifellos eben viel reale Zeitgeschichte in Ihrem Roman. Ja. Wie haben Sie dafür recherchiert? Man kann sich diese Figuren ja nicht alle ausdenken.
Nein, das kann man nicht. Einige der Figuren in diesem Buch gab es wirklich oder haben historische Vorbilder. Es gibt ein Kind, das lernen wir 35, als kleinen Jungen kennen, der vom Fliegen träumt. Lothar Sieber. Hitlerjugend bietet ihm an, ein Pilot werden zu können. Er darf dann Segelfliegen lernen und wird dann natürlich später ein Kampfpilot. Der existierte wirklich oder die Vorlage für diese Figur existierte wirklich, es war vermutlich der erste Mensch, der jemals die Schallmauer durchbrochen hat. Es gibt einen Konstrukteur, einen Ingenieur einer sogenannten Wunderwaffe, der nach dem Krieg Erieber Wohnwagen gebaut hat. Den gab es auch wirklich. Und dazwischen habe ich Figuren gesetzt und Charaktere, die mir in ihrer Gesamtheit wie ein kleiner Querschnitt einer solchen Gesellschaft erschienen. Es gibt eine Buchhändlerin, einen Blumenhändler, der Feuilletonist einer lokalen Zeitung, eher ein Humanist, weil ich anhand dieser verschiedenen Figuren sehen wollte, wie reagieren die auf das, was im Laufe der Zeit abrollt und geschieht.
Was haben Sie gelernt? Also womit hatten Sie sich vielleicht noch gar nie groß beschäftigt und fanden das dann aber spannend oder überraschend oder erhellend?
Also ich habe mich nicht kümmern wollen um die löblichen Ausnahmen der Dissidenten, der Widerstandskämpfer. Ich glaube, die sind auch schon gewürdigt, wenn es sie denn gab. Ich guck auch nicht direkt auf die Opfer, auf die vielen. Und es ist mir auch nicht erlaubt, deren Perspektive einzunehmen. Mich haben die interessiert, die man heute Mitläufer nennt. Normale Menschen in ihrem normalen Alltag mit ihren kleinen Sorgen und habe versucht, deren Perspektive einzunehmen, auch innerhalb der Zeit. Wie habe ich mich 35 gefühlt? Die Nazis sind seit 2 Jahren an der Macht. Wer weiß, wie lange noch? Lassen wir die erstmal machen. Dann 1940. Das ist das Jahr, in dem man hat glauben können, dass Deutschland diesen Krieg gewinnt. Es wird gerne vergessen. Wie stehen die jetzt zu dem, was sie da begegnen politisch? Wenn dieses Reich von einem Triumph zum nächsten eilt, eilt man mit? Bleibt man Dissident oder nicht? Das hat mich sehr interessiert. Ich habe gelernt, aber vielleicht bin es auch nur ich, wie leicht es ist, dieser autoritären Versuchung auf die eine oder andere Weise zu verfallen, ihr auf den Leim zu gehen, weil es ein unglaubliches Set an Verführungen gab und Umschmeichelungen des Regimes. Die zielten auf die Menschen, die als Volksgenossen sozusagen mitgenommen werden mussten. Und dann gibt es trotzdem intelligente Menschen, denen irgendwann, oft auch zu spät, ein Licht darüber aufgeht, mit wem sie sich da eingelassen haben, wem sie zugejubelt haben. Ja, und wenn Sie fragen, was ich gelernt habe, ich glaube, das wäre ein solcher Punkt. Ja, ich habe mich überraschen lassen wollen von diesen Figuren. Ich wusste nicht vorher, wohin die gehen. Ich entwerfe sie, ich weiß gar nicht so viel über die Figuren und will gucken, wie entwickeln die sich, was erzählen die mir. Und einige haben mich auch bitter enttäuscht. Ich dachte, der wird durchhalten, der wird Dissident, der wird jemandem helfen. Und das haben die aber dann nicht gemacht. Auf der anderen Seite haben andere Figuren, von denen ich keine hohe Meinung hatte, plötzlich ein anderes Gesicht gezeigt. Und mir hat das, wenn ich was gelernt habe, dann wie divers und verschiedenartig und heterogen auch die Leute reagieren können und dass es falsch ist, von heute aus rückwirkend, auch wenn es verführerisch ist, moralische Urteile zu fällen. Die Leserinnen und der Leser können das und sollen das unbedingt auch tun, aber ich als Autor wollte mich da gerne raushalten.
Es ist natürlich auch ein aktuelles Buch, wenn man so will. Wir leben ja in Zeiten, die manche an die 30er Jahre erinnern und die vielen deshalb auch Angst machen. Über diese Parallelen sprechen wir gleich noch mit Arno Frank, unserem Gast vor 8 in SWR Kultur am Abend. Arno Frank ist unser Gast vor 8. Sein neuer Roman Ginsterburg erzählt vom Leben in einer fiktiven deutschen Kleinstadt in den 10 Jahren von 1935 bis 1945. Wenn man Ihr Buch liest, Herr Frank, und mir ging das zuletzt auch bei Lichtspiel von Daniel Kehlmann so, das in derselben Zeit spielt und auch von Macht und Verstrickung handelt, dann läuft schon irgendwie unweigerlich unsere Gegenwart auch mit im Hinterkopf. Der Krieg in der Ukraine, autoritäre und imperialistische Tendenzen in der Weltpolitik, mit denen man vor wenigen Jahren noch nicht gerechnet hätte, Rechtsruck in Europa und auch in Deutschland. Erzählt Ihr Buch letztlich doch auch von heute?
Das ist auch eine gute Frage. Freut mich, dass Sie den Kehlmann erwähnen. Der gehörte zu den ungefähr 80 Büchern, und zwar Literatur, Sachbuch, die ich studiert habe, bevor ich angefangen habe zu schreiben. Und ich muss gestehen, dass ich überhaupt kein Interesse hatte, ein sowas kommt davon Buch zu schreiben. Ich hatte überhaupt kein Interesse daran, so Zeigefingern und zu warnen und zu mahnen. Das war überhaupt nicht meine Absicht. Ich wollte es den Leserinnen und Lesern ermöglichen oder sie einladen dazu, einzutauchen in diese Zeit und in den Alltag und die Perspektive.
Aber Sie sagen ja schon, dass man bei dem Thema auch eine Verantwortung hat. Lastet dann auf so einem Buch was sonst keine Rolle spielt beim Schreiben?
Genau, also die Einladung steht, sich einzulassen darauf, in dieser Zeit mal zu leben. Und es ist eine Froschperspektive. Was auf diesem Buch lastet, ist ein Gebot absoluter Akkuratesse. Es muss alles stimmen, historisch. Und das tut es auch, bis auf 2, 3 Stellen, wo ich mich aus erzählerischen Freiheiten dagegen entschieden habe, denn es bleibt ja ein Roman, es ist keine Dokumentation. Es muss alles stimmen, weil man über diese Zeit nicht leichtfertig schreiben darf. Aber doch so, dass es eben sich leicht liest und man da gerne erstmal ist und sich darauf einlässt, auf diese Achterbahn-Geisterbahnfahrt. Und durch das sich hineinversetzen oder den Versuch, diese Zeit von innen zu erleben, bin ich unversehens tatsächlich in der Gegenwart gelandet. Und das lässt sich nicht von der Hand weisen. Es war mir überhaupt nicht klar, bis eine Verlagsmitarbeiterin zu mir sagt, das Buch ist ja auch so aktuell. Und ich so, was? Wieso ist das aktuell? Na, die Wahlen in Thüringen, Trump in Brandenburg. Und da ist mir klar geworden, verdammt, ja, ich glaube, ich bin so nah dran an der Geschichte, dass man die tatsächlich neben das stellen kann, was wir heute erleben. Und zwar speziell die autoritäre Versuchung, diese Drift nach rechts und dieses Abgeben, vor allem auch eine Spaltung in, das sind wir und das sind die. welchen Namen die auch immer haben mögen. Und Sie können mir glauben, es wäre mir lieber, es wäre nicht so. Ich meine es wirklich ernst, weil es nicht meine Absicht war, ein pädagogisches Buch zu schreiben oder so.
Sie haben vorhin schon gesagt, man muss es auch lernen, so einem Stoff gewachsen zu sein. Und Sie haben ja, könnte man sagen, zwei so große handwerkliche Schritte gemacht. Zuerst vom journalistischen Schreiben zum autobiografischen Roman und dann jetzt eben weiter zur puren Fiktion, wenngleich mit historischem Hintergrund. Haben Sie das auch so erlebt als Schritte und war das schwierig?
Ja, der erste Schritt war der vom Journalismus zum autofiktionalen Erzählen, wie es heißt, mit dem ersten Buch. Der wichtigere war der weg von meiner eigenen Geschichte oder eigenen Biografie. Ein solches Schreiben hat seine Berechtigung und es findet auch seinen Markt, aber ich wollte nicht weiter von mir jetzt erzählen, sondern ich wollte in ein freies Erzählen kommen. Und das ist mir, glaube ich, mit dem zweiten Buch gelungen, mit Seemann vom Siebener. Ein Buch, das gar nichts wollte, ein leichtes Sommerbuch, das aber schon, während ich es schrieb, eine Vorbereitung war auf das, auf Ginsterburg, weil hier wollte ich es mit großen Themen aufnehmen und herausfinden, gelingt es mir, die zu stemmen? Und kann man das dann auch so lesen, dass man das Gewicht nicht spürt?
Und was so die erzählerische Begabung betrifft, ich habe Ihren Debütroman schon erwähnt, so und jetzt kommst du. Der hat sowas von einem Roadmovie, autobiografisch, denn Ihr Vater war ein krimineller Hochstapler, der mit der ganzen Familie vor den Ermittlern geflohen ist und am Ende auch verhaftet und verurteilt wurde. Ja. Eine wilde, aber schon auch traurige Geschichte, die Ihnen als Junge einiges abverlangt hat. Aber haben Sie Ihren Vater auch als Geschichtenerzähler sozusagen erlebt und da was mitgenommen ist, oder ist das ein zu kühner Bogen?
Das ist ein kühner Bogen. Darüber müsste ich nochmal nachdenken. Aber der war kein großer Geschichtenerzähler. Er war ein talentierter Verbreiter von Lügen. Aber nicht, dass er ein großer Geschichtenerzähler gewesen wäre. Da gab es meine Großmutter, die mir von Bombennächten in Bonn erzählt hat, was schon sehr wichtig war, auch jetzt für dieses Buch. Die konnte erzählen in großen, epischen Bögen. Aber mein Vater war das nicht. Nein.
Was gab denn den Anstoß, dass Sie also zuerst vor diesem Buch nach vielen Jahren als Journalist dann den ersten Roman geschrieben haben?
Ich schreibe halt schon wirklich sehr, sehr gern. Und ich bin als Journalist nicht die Wühlmaus oder der Rechercheur. Wenn man mich irgendwie engagiert, dann hätte man gerne so meinen Sound. Ich schreibe also sehr, sehr gerne. Aber ich bin nicht der mit dem Karteikasten, der Ihnen jetzt investigativ irgendwas enthüllt.
Nee, man merkt Ihrem Buch auch die Freude am Schreiben an.
Genau, ich habe große Freude am Schreiben. Und ich dachte immer, dann habe ich die Geschichte ja schon. Ich habe die ja erlebt. Ich muss mir nichts ausdenken. Und nach mehreren Anläufen, wo mir das verrutscht ist und missglückt ist und nach mehreren Versuchen, mit denen ich nicht einverstanden war, hatte ich plötzlich rein zufällig auf einmal den Sound, also den Klang, den es brauchte für mein erstes Buch. Das hat funktioniert. Das ging dann auch auf Strecke, also auf ganzer Länge. Und da wusste ich, Mensch, das haut hin, das immerhin klappt. Aber jetzt bin ich noch kein Schriftsteller. Jetzt bin ich ein Typ, der seine Geschichte aufgeschrieben hat. Jetzt musst du machen, was Schriftsteller tun und Schriftstellerinnen, nämlich ins Freie erzählen kommen und dir was ausdenken.
Und jetzt soll Ginsterburg natürlich unter die Leute. Sie lesen am Mittwoch jetzt zum Beispiel beim Literaturfestival Kaiserslautern. Mögen Sie das Lesen vor Publikum?
Ich hatte früher immer sehr große Angst davor, vor Publikum irgendwas zu machen. Lesungen habe ich erlebt als Begegnungen mit einem immer ungeheuer wohlwollenden Publikum. Das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Ginsterburg allerdings stellt mich vor neue Herausforderungen. Ich weiß noch nicht genau, was ich lese. Und das Sujet ist so düster teilweise, dass ich mir sehr gut überlegen muss, wie ich das präsentiere, damit die Zuhörenden ihre Freude dran haben. Ja.
Das heißt, Sie suchen noch nach den richtigen Passagen.
Genau, das kann ich auch nicht zu Hause machen, sondern das geht nur, wenn man das so mit Trial and Error, dass man das Menschen vorliest und dann merkt man, es herrscht Totenstille oder jemand lacht, aber an der falschen Stelle. Also ich muss mir noch überlegen, wie ich das genau präsentiere. Ich habe schon Ideen, aber das ist tatsächlich die Herausforderung und die ist viel größer als bei den ersten beiden Büchern, weil wir eben in diese Zeit gehen. Ja.
Literaturfestival Kaiserslautern um 19.30 Uhr am Mittwoch in der Thalia Buchhandlung liest Arno Frank aus Ginsterburg. Erschienen ist es bei Klett-Cotta. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Danke, dass Sie bei uns waren, Herr Frank.
Danke für die Einladung, Herr Leuschner.